Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und im Studio ist Detlef Karg und kurz vor diesem für die Fußballfans wichtigen Abend haben wir noch folgende wichtige Informationen von diesem Tage. Die Flüchtlingsdebatte dreht sich weiter. Unter anderem hat CSU-Landesgruppenchef Dobrindt den Ton verschärft. Wir berichten über den Abschluss des Besuchs von Wirtschaftsminister Habeck in China. Und wir gehen kurz ein auf den Besuch von Argentiniens Präsident Milei, der in Berlin mit Kanzler Scholz gesprochen hat. International beschäftigen uns unter anderem die fortdauernden Angriffe auf Kharkiv und die Lage nach den Überflutungen im Schweizer Kanton Graubünden. Kurz vor Ende der Sendung dann, wie immer, unser Sporttelegramm. In die weiter andauernde Debatte um Flüchtlinge und deren finanzielle Versorgung in Deutschland hat sich jetzt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt eingemischt und man könnte fast vermuten, er habe sich das Vokabular bei der AfD abgeschaut, zu der es ja die sogenannte Brandmauer geben soll. In Kürze, Ukrainer, die in Deutschland nicht arbeiten, sollen zurückkehren in ihr Land. Das und weitere Stimmen fasst nun Steffen Wurzel zusammen.
Arbeitsaufnahme in Deutschland oder Rückkehr in sichere Gebiete in der Westukraine. Mit dieser Forderung meldet sich die CSU heute zu Wort. Der Landesgruppenchef der CSU im Bundestag, Alexander Dobrindt, sagte der Bild am Sonntag, zu Beginn von Putins Angriffskrieg sei das Bürgergeld als schnelle Hilfe gedacht gewesen für die ukrainischen Geflüchteten. Inzwischen aber sei das Bürgergeld zur wörtlich Arbeitsbremse geworden.
Wir hatten mal einen Konsens in Deutschland und der Konsens hieß, dass wir Menschen, die vor Putins Bomben fliehen, dass wir denen hier Schutz bieten und dass wir ihnen die Möglichkeit geben, Geld zu verdienen.
Andreas Audretsch, Vize-Fraktionschef der Grünen im Bundestag, zuständig unter anderem für Arbeit und Soziales.
Diesen Konsens kündigt die Union offensichtlich gerade auf, aus billigem Populismus. Das, was die Union machen müsste, wäre sich dafür einsetzen, dass Menschen auf der einen Seite Unterstützung bekommen, arbeiten können und Geld verdienen können und zum Zweiten damit auch die Solidarität für die ukrainischen Menschen, die fliehen, in den Mittelpunkt stellen.
Nach der russischen Vollinvasion der Ukraine 2022 hatten die Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP beschlossen, dass alle Ukrainer, die vor dem Krieg nach Deutschland fliehen, sofort Anspruch auf Bürgergeld haben, also ohne vorheriges Asylverfahren. Auch CDU und CSU befürworteten dieses Vorgehen damals. Der Vorteil der Regelung: die Betroffenen haben sofort Zugang zu Sprachkursen in Deutschland und sie dürfen auch sofort arbeiten. Blickt man allerdings auf die Zahlen, zeigt sich, dass in Deutschland immer noch relativ wenige Flüchtlinge aus der Ukraine tatsächlich arbeiten. So sind seit 2022 etwa 1,1 Millionen Menschen aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Nach Angaben der Bundesregierung sind davon rund 730.000 im erwerbsfähigen Alter. Von denen wiederum arbeitet zurzeit aber nur etwa jeder Vierte.
Wir müssen deutlich besser werden. Das ist nicht nur eine Frage der Akzeptanz, sondern auch der Vernunft.
Nur rund 187.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland hätten eine sozialversicherungspflichtige Stelle. Das räumt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ein. Im Deutschlandfunk-Interview der Woche sagte der SPD-Politiker:
Mein Ziel ist klar, dass wir diejenigen, die als Geflüchtete im Bürgergeld sind, nicht nur die ukrainischen Geflüchteten, besser und schneller in Arbeit bringen müssen. Aber auch da ist es so, dass trotz der nicht so guten Konjunkturlage wir Schritt für Schritt vorankommen.
Wichtig sei es, ukrainischen Kriegsflüchtlingen dabei zu helfen, eine Stelle zu finden. Jobvermittlungshemmnisse müssten abgebaut werden und an den Kosten dafür dürfe nicht gespart werden, forderte Heil. Außerdem brauche es mehr Betreuungsangebote für Kinder von ukrainischen Frauen, damit diese vermehrt in Arbeit kämen. Ukrainischen Flüchtlingen den Anspruch auf Bürgergeld zu streichen, das fordert auch der CDU-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Thüringen, Mario Vogt. Von einem vollkommen falschen Anreiz sprach er Ende der Woche im Tagesspiegel. Das deutsche Lebensmodell heiße nicht staatliche Vollversorgung, sondern Arbeit. Und das müsse man deutlicher machen, sagte Vogt. Der Präsident des Deutschen Städtetags, Markus Lewe, ebenfalls von der CDU, warnte vor neuer Bürokratie, wenn man Menschen aus der Ukraine das Bürgergeld streiche. Wenn Betroffene stattdessen ins Asylsystem wechseln müssten, dann mache das eine Jobvermittlung noch schwieriger, sagte Lewe der Bild am Sonntag.
Soweit Steffen Wurzel aus Berlin. Bundeswirtschaftsminister Habeck, er hat seine Asienreise und zuletzt seinen China-Besuch nun beendet. Und schenkt man den Angaben aus Peking und von Habeck Glauben, dann gibt es im Streit um mögliche Zölle der EU auf chinesische E-Autos und Gegenzölle Chinas nun so etwas wie Bewegung. Damit hätte der Bundeswirtschaftsminister zumindest eines seiner Ziele erreicht, die Gesprächskanäle offen zu halten. Auch aus Brüssel kamen mittlerweile entsprechende Signale. Beiden Seiten ist klar, dass ein offener Handelsstreit jeweils nur Nachteile hätte. Denn so wie vor allem die deutsche Autoindustrie in China ihre hochpreisigen Fahrzeuge verkaufen will, so benötigt China wesentliche Importgüter aus Europa. Da heißt es also für beide Seiten Gesicht wahren. Unser Korrespondent Jörg Münchenberg hat den Wirtschaftsminister begleitet und hier ist sein Abschlussbericht.
Zum Abschluss seiner viertägigen Reise nach Südostasien hat Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen eine positive Bilanz gezogen. Zwischen der EU-Kommission und China soll jetzt über die von der EU angedrohten Ausgleichszölle auf chinesische E-Autos direkt wieder verhandelt werden. Das war gestern nach verschiedenen Gesprächen des Wirtschaftsministers in Peking überraschend bekannt geworden.
Da muss man natürlich jetzt sehen, was passiert. Aber immerhin passiert was. Und das war vor der Reise nicht abzusehen. 9 Monate lang hat die Europäische Kommission den chinesischen Markt untersucht. 9 Monate lang hat man nicht miteinander geredet. Seit gestern Abend wird geredet. Das ist noch lange nicht ein Durchbruch, noch lange nicht, dass man da Entwarnung geben kann. Aber es sind erste Schritte und die waren noch vorgestern nicht absehbar. Also insofern, ja, kurz gesagt, bin ich zufrieden.
Wie groß der Anteil von Habeck ist, dass beide Seiten immerhin wieder miteinander reden, ist letztlich unklar. Gleichzeitig hatte der Wirtschaftsminister jedoch in sehr deutlichen Worten immer wieder darauf hingewiesen, dass China die Untersuchungen der EU-Kommission über die umstrittene staatliche Subventionspolitik ernst nehmen und bereit zum Dialog sein müsse. Am letzten Tag seiner Ostasienreise hat der Minister noch einige Unternehmen besucht, darunter das BMW-Forschungszentrum und den Technologiekonzern ZF. Dabei sei ihm jedes Mal berichtet worden, wie hart der Wettbewerbsdruck mittlerweile in China sei.
Ich glaube, wir müssen uns diesem Wettbewerb stellen. Deutschland führt das Wort Wettbewerb auch im Mund. Also Nachlässigkeit, Faulheit, Trägheit, Bräsigkeit ist keine Alternative. Aber wenn Denkformen oder Denkschulen übersteigert werden, dann kann es auch schwierig oder auch abgründig werden. Und deswegen gibt es einen Gegenbegriff zu dieser harten Form von Wettbewerb und das ist Kooperation.
Doch aktuell entwickelt sich die Welt genau in die entgegengesetzte Richtung. Das weiß natürlich auch der grüne Wirtschaftsminister. Der Protektionismus nimmt zu, ebenso die Blockbildung. China hat sich an die Seite Russlands im Ukraine-Krieg gestellt und auch beim globalen Klimaschutz geht es nur äußerst mühsam voran. Alle Themen hat Habeck im südkoreanischen Seoul, seiner ersten Station, aber auch in China angesprochen und leitet daraus ab,
dass auch für Europa und für die Länder in Europa eine neue Ära anbrechen muss, wo man sich dieser Wettbewerbssituation erstens voll bewusst wird und zweitens auch mit Konsequenzen unterlegt, also die europäische Ebene als weltpolitischen Akteur aufbaut.
Dazu müsse Europa auch eine eigene China-Strategie entwickeln, so die Forderung des deutschen Vizekanzlers, wohl wissend, dass sich selbst die Ampelkoalition im letzten Jahr nur mühsam auf eine deutsche China-Strategie hatte einigen können.
Vom Besuch von Wirtschaftsminister Habeck in China berichtete unser Korrespondent Jörg Münchenberg. Argentiniens Präsident Milei ist derzeit unterwegs in Europa und es stehen vor allem Arbeitsbesuche auf seinem Programm, wie heute etwa bei Kanzler Scholz in Berlin, bei denen meist wirtschaftliche Themen im Vordergrund stehen. Seit seinem Amtsantritt vor gut einem halben Jahr versucht Milei mit radikalen und durchaus nicht unumstrittenen Maßnahmen Argentinien wieder auf einen finanziell stabilen Kurs zu bringen und die immense Inflation zu reduzieren, unter der das Land seit Jahrzehnten leidet. Nach Umfragen unterstützt eine Mehrheit der Argentinier weiterhin diesen Kurs, über 50%, Werte, von denen die Bundesregierung nur träumen kann. Über den Kurzaufenthalt von Milei, Oliver Neuroth.
Er ist der Mann mit der Kettensäge. Die hatte Javier Milei in seinem Wahlkampf symbolisch gegen die aus seiner Sicht zu hohen Staatsausgaben geschwenkt. Die Bilder gingen um die Welt. Mileis Motto: Der Staat ist nur für Sicherheit und Justiz zuständig. So gut wie alle anderen staatlichen Aufgaben will der Rechtspopulist privatisieren, wie das Bildungssystem. Die Bundesregierung vertritt in vielen Bereichen eine völlig andere Politik als der argentinische Präsident Milei. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Schmid spricht von großen Sorgen, die ihm die Entwicklung in Argentinien machen. Schmid rechnet im ARD-Interview mit einer schwierigen Partnerschaft unter Präsident Milei. Die außenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion Düring sagt im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio, Milei stehe diametral zu unserer Politik und unseren Werten. CDU/CSU sehen den Milei-Besuch gelassener. Die Parteien setzen sich dafür ein, die Handelsbeziehungen zu Argentinien zu stärken, etwa mit Blick auf die großen Lithiumvorkommen dort. Der Rohstoff ist zum Beispiel wichtig für die Produktion von E-Auto-Batterien.
Argentinien hat die weltweit drittgrößten Lithiumvorkommen und könnte in diesem Bereich ein wichtiger Partner für Deutschland werden. Gerade CDU/CSU sind dafür, Argentinien stärker als Handelspartner zu sehen. Der außenpolitische Sprecher Jürgen Hart verteidigt den Staatspräsidenten gegen Kritik. Mileys Regierung stehe klar im westlichen Lager. Er versuche, die vielen offenen Enden in der Wirtschafts- und Finanzpolitik des Landes endlich wieder zusammenzubekommen, anders als die Vorgängerregierungen, sagt Hart. Vor allem linksgerichtete Regierungschefs in der Vergangenheit hätten für die dramatische Inflation in Argentinien gesorgt und für die damit verbundenen sozialen Probleme.
Das will er stoppen, dafür ist er auch gewählt worden. Und mit klaren Positionen gegen die Politik früherer Regierung ist er angetreten und dementsprechend ist er vielleicht auch etwas holzschnittartiger, hörbar und sichtbar, als wir das in Europa von unseren Politikern kennen.
Milei selbst wird in Berlin wohl weniger hör- und sichtbar sein. Das Bundespresseamt hat eine ursprünglich angesetzte Pressekonferenz wieder abgesagt.
Aus Berlin war das Oliver Neuroth über den Kurzbesuch des argentinischen Präsidenten Milei in Berlin. Es ist 18.21 Uhr. Sie hören die Information am Abend im Deutschlandfunk. Die Ampelregierung hat sie eingeführt, die Bürgerräte, die im Parlament zu bestimmten Themen tagen und beraten sollen. Viele Parlamentarier kritisieren diese Bürgerräte, da sie ihnen viel Aufmerksamkeit entziehen und so der Anschein von noch mehr Demokratie parallel in den Medien erzeugt wird. Vielleicht werden sie unter der nächsten Bundesregierung auch wieder abgeschafft. Wer weiß. Nun will Kanzler Scholz aber noch einen Dauerbrenner einem Bürgerrat überlassen. Die Corona-Zeit. Mehr von Birte Sönnigsen.
Für Scholz ist klar, dass die Corona-Pandemie Spuren hinterlassen hat. Deswegen will der Kanzler die Zeit nicht einfach abhaken, sondern darüber diskutieren, was sich für die Zukunft lernen lässt. Mit Blick auf die Zeit, als Spaziergänge im Freien verboten wurden, Menschen nicht an Beerdigungen teilnehmen konnten oder es nächtliche Ausgangssperren gab, sagte der Kanzler in der ARD, es hat ein paar Entscheidungen gegeben, die drüber waren. Die Entscheidung, wie die Corona-Pandemie aufgearbeitet werden soll, will die Bundesregierung dem Parlament überlassen. Dort sind sich die Fraktionen bisher noch nicht einig. Die SPD hat sich schon mehrfach für einen Bürgerrat stark gemacht. Dort würden zufällig ausgeloste Menschen zusammensitzen, um über ihre Erlebnisse in der Pandemie zu sprechen. Mithilfe von Fachleuten würde der Bürgerrat eine Empfehlung für die Zukunft abgeben. Die FDP fordert seit langem eine Enquete-Kommission. Dort würden Abgeordnete und Fachleute gemeinsam juristische, wissenschaftliche, aber auch politische Fragen aufarbeiten können.
Aus Berlin war das der Beitrag von Birte Sönnigsen. Wir blicken in die Ukraine. Die ostukrainische Großstadt Charkiw ist weiter unter Beschuss. Nun wurde ein Wohnhaus getroffen und es ist klar, dass Russland seine Nadelstichtaktik gegen zivile Ziele weiter fortsetzen wird, zumal die Rüstungsproduktion in dem Land auf Hochtouren läuft und es immer weniger ausgeschlossen werden kann, dass Moskau auf welchen Wegen auch immer Nachschub aus dem Ausland erhält. Über die Angriffe auf Charkiw mehr von Rebecca Bart.
Dutzende Retter versuchen, Überlebende aus den Trümmern zu bergen. Wieder ein massiver russischer Angriff auf Charkiw. Vier Gleitbomben sollen nach Behördenangaben in der zweitgrößten Stadt der Ukraine eingeschlagen sein. Drei Menschen wurden getötet, mindestens 56 weitere verletzt, gibt die örtliche Polizei an. Bürgermeister Ihor Terechow gegenüber ukrainischen Medien. Ich glaube, das ist eine gezielte Taktik der Russen. Wenn die Menschen am Wochenende in Supermärkten, Einkaufszentren oder zu Hause sind, wird dort angegriffen. Charkiw ist in den vergangenen Monaten immer wieder Ziel russischer Raketen- und Bombenangriffe gewesen. Seit wenigen Wochen jedoch darf die Ukraine auch mit westlichen Waffen militärische Ziele in der russischen Grenzregion angreifen. Seitdem sind zumindest die Raketenangriffe auf Kharkiv spürbar zurückgegangen. Präsident Zelensky forderte am Abend erneut weitere Unterstützung aus dem Westen. Solche Angriffe mit Gleitbomben finden auch in der Region Donetsk und anderen Grenz- und Frontregionen statt, und zwar täglich. Die Ukraine braucht die notwendigen Kräfte und Mittel, um die Träger dieser Bomben, russische Kampfflugzeuge, zu zerstören, wo immer sie sich befinden. Dieser Schritt ist notwendig. Russland setzt zunehmend sogenannte Gleitbomben ein, modifizierte sowjetische Bomben mit massiver Zerstörungskraft. Russische Piloten können sie bis zu 70 Kilometer entfernt abwerfen. Die Bomben gleiten dann eigenständig in ihr Ziel. Die ukrainischen Soldaten an der Front und auch die Zivilbevölkerung in Kharkiv sind diesen Angriffen nahezu schutzlos ausgeliefert, denn die gelieferten Waffen reichen kaum aus, um die russischen Kampfflugzeuge zu treffen. Volodymyr Zelensky am Abend. Deshalb sind moderne Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot, eine schnellere Ausbildung unserer Piloten für die F-16 Kampfjets und vor allem die notwendige Reichweite unserer Waffen wirklich wichtig. Das ist notwendig für den Schutz von Leben und ausschließlich dafür. Allein im Juni habe Russland mehr als 2400 Gleitbomben auf ukrainische Städte und Stellungen der ukrainischen Armee abgeworfen, sagt der ukrainische Präsident. Es sei kalkulierter Terror, betont Volodymyr Zelensky.
Rebecca Barth informierte. Fernsehbilder, die zeigten Lawinen mit Geröll von einer Größe, wie es hierzulande wenige Menschen in der Natur zu Gesicht bekommen dürften. Tonnenschwere Gesteinsbrocken lösten sich in einigen Tälern des Schweizer Kantons Graubünden nach schweren Regenfällen und begruben zahlreiche Gebäude unter sich. Über die Lage dort nun Katrin Hondl.
Nach den schweren Unwettern vom Freitagabend haben Rettungskräfte am Sonntag in einem Fluss im Kanton Graubünden die Leiche eines Mannes geborgen. Zwei weitere Vermisste werden immer noch gesucht. Etwa 200 Helfer seien im Einsatz, so der zuständige Polizeikommandant am Nachmittag. Das betroffene Gebiet im Misokstal erstrecke sich über 20 Kilometer. Die vergangenen Stunden seien schwierig gewesen, so der Polizeichef. Es ist ein trauriger Tag für die italienischsprachige Schweiz und das ganze Land, sagte Außenminister Ignazio Cassis, der als Vertreter der Schweizer Regierung ins Katastrophengebiet gekommen war. Heftiger Regen und Gewitter hatten im Misokstal zu Überschwemmungen und einem gewaltigen Erdrutsch geführt. Eine Gerölllawine zerstörte drei Wohnhäuser. Autos wurden von den Wassermassen mitgerissen. Komplett zerstört wurde auch ein rund 200 Meter langer Streckenabschnitt der Autobahn A13, einer wichtigen Transitroute für den Nord-Süd-Verkehr über den San Bernardino-Pass. Es gebe wenig Hoffnung, dass die A13 in absehbarer Zeit wieder betriebsfähig sei, heißt es. Etwas entspannt hat sich die Lage im Kanton Wallis. Der bekannte Ferienort Zermatt unterhalb des Matterhorns war wegen Überschwemmungen bis Samstagabend von der Außenwelt abgeschnitten. Nun ist ein Teilstück der Bahnlinie nach Zermatt wieder in Betrieb und die Straße wieder befahrbar.
Über die Lage in Teilen der Schweiz nach den schweren Unwettern informierte Katrin Hondl. Und wir kommen noch einmal ins Inland. Der AfD-Chef von Thüringen, Björn Höcke, muss sich von morgen an erneut vor dem Landgericht in Halle verantworten. Wieder einmal geht es um die Formulierung "alles für Deutschland". Dafür wurde er ja vor einigen Wochen schon einmal verurteilt. Nun aber geht es um ein anderes Datum, an dem er diese Formel benutzt hat. Und Theo Lies blickt voraus auf den Prozesstag morgen.
Diesmal geht es um eine Rede, die Höcke im Dezember letzten Jahres in Gera gehalten habe. Dort forderte der AfD-Politiker die Zuhörer auf, den Satz "alles für" zu ergänzen, was die Menge auch lautstark mit "Deutschland" tat. Herausgekommen ist damit wieder jene verbotene Losung der paramilitärischen Sturmabteilung der NSDAP, der SA. Dazu die Sprecherin des Landgerichtes Halle, Adina Kessler-Jentsch.
Zu diesem Zeitpunkt, so der Vorwurf, habe der Angeklagte gewusst, dass gegen ihn bereits ein Strafverfahren anhängig ist, weil er dieselbe Parole bereits 2,5 Jahre zuvor auf einer Wahlkampfveranstaltung in Merseburg verwendet hatte.
Das wurde im April vor dem gleichen Gericht verhandelt und endete mit einer verhängten Geldstrafe zu 100 Tagessätzen zu je 130 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da die Verteidigung hier Revision einlegte. Eigentlich sollte der Auftritt in Gera bereits im ersten Verfahren mitverhandelt werden. Er wurde dort auch immer wieder von der Staatsanwaltschaft ins Spiel gebracht.
Allerdings hatten in jenem Verfahren die Verteidiger des Angeklagten kurz vor Beginn der Hauptverhandlung gewechselt. und geltend gemacht, noch nicht ausreichend Zeit gehabt zu haben, sich auf diesen Tatvorwurf vorzubereiten. Und deshalb hatte die Kammer dieses Verfahren abgetrennt und wird es nun zu einer weiteren Hauptverhandlung kommen.
Schon im ersten Prozess hat der Vorsitzende Richter Jan Stengel dem Angeklagten bescheinigt, ein redegewandter, intelligenter Mann zu sein, der wisse, was er sage. Damit schlug er das Argument der Verteidigung aus dem Wind, nicht gewusst zu haben, dass es sich um eine verfassungsfeindliche Parole handle. Vielmehr passe das bestens mit der vielfach von Höcke geäußerten Strategie, die Grenzen des Möglichen auszuloten. Auch diesmal sitzt Jan Stengel der Strafkammer vor, die 2 Prozesstage eingeplant hat. Pressesprecherin Adina Kessler-Jentsch.
Für den Fall, dass der Angeklagte auch in diesem Verfahren verurteilt werden würde und dieses Urteil rechtskräftig werden würde, würden beide Strafen zunächst nebeneinander bestehen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass nachträglich eine sogenannte Gesamtstrafe aus beiden Strafen gebildet wird.
Und die müsste dann niedriger sein als die Summe der beiden Strafen. Das Urteil wird für Mittwoch erwartet.
Und wir blicken nach Kiel. Es ist ein alljährlicher Höhepunkt für Segelsportler und Segelbegeisterte. Die Kieler Woche. Sie wurde am gestrigen Abend eröffnet und Christian Nagel hat uns seine Reportage aus der Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein mitgebracht.
Die Kieler Woche 2024 ist eröffnet!
Für Manuela Schwesig ist es der 2. Besuch der Kieler Woche. Zur Eröffnung das Startsignal zu geben, für sie ein ganz besonderer Termin.
Es war mega. Das ist viel einfacher, als ich es gedacht habe. Ich bin ja ein bisschen was von der Hanseszene in Rostock gewöhnt, zum Beispiel Schiffsglocke oder Bieranstich. Aber das war für mich Premiere und jetzt bin ich erleichtert, dass ich es hinter mir habe und freue mich auf ein kühles Bier. Die Kieler Woche ist ein ganz großes maritimes Volksfest und das ist das, was ich natürlich auch als Norddeutsche super finde. Wir im Norden, ob in Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern, müssen unsere maritimen Traditionen pflegen und das dann zu verbinden mit einem großen Volksfest, das ist das, was hier die Kieler Woche ausmacht. War schon mal privat hier, jetzt heute offiziell und habe mich sehr gefreut, wiederzukommen.
Auch für den 2. Ehrengast, die Kieler Fußballlegende, Ex-Holstein-Kiel-Spieler Finn Bartels, ist der Auftakt der diesjährigen Sommer- und Segelsause etwas Besonderes.
Ich liebe die Kieler Woche einfach. Ich habe es immer genossen, war dann natürlich dadurch, dass ich durch den Fußball immer weg war und oft Vorbereitung war, konnte ich es jahrelang nicht mitmachen und deswegen habe ich es im letzten Jahr schon richtig mal wieder genossen. Davor war ja leider Corona. Aber jetzt, das ist so einfach herrlich. Bei dem Wetter dann auch noch, ist einfach ein Traum, so ein schönes Fest hier vor der Tür zu haben. Können wir, glaube ich, alle stolz und glücklich drüber sein.
Das Angebot der Kieler Woche ist vielfältig. Neben dutzenden Fahrgeschäften gibt es bis Sonntag etwa 300 größtenteils kostenlose Konzerte auf 16 Bühnen zu erleben. Die Segelwettbewerbe auf der Kieler Förde stehen in diesem Jahr ganz im Zeichen der Olympischen Spiele. Seglerinnen und Segler aus etwa 50 Nationen treten in 8 olympischen Disziplinen und 11 internationalen Bootsklassen an. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer freut sich auf eine Woche großer und kleiner Momente.
Ja, wir bereiten uns ja immer akribisch vor, fast ein Jahr. Jetzt ist die Eröffnung geschafft, wir alle sind erleichtert. Wir hatten heute tollen Wind für die Seglerinnen und Segler. Wir haben tolles Wetter und es bleibt ja auch wahrscheinlich so. Insofern hoffen wir wirklich auf eine fröhliche und sehr friedliche und auch eine sichere Kieler Woche. Der Auftakt ist uns schon mal gelungen und jetzt alle Unterhaken schön solidarisch, friedlich, fröhlich feiern. Das eine oder andere Glas Bier oder was anderes trinken und dann wird das so toll sein wie immer. Das ist unser Gesamtkunstwerk und alle Kieler und Kieler können stolz drauf sein.
Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther lässt sich die Kieler Woche-Eröffnung nicht nehmen. Er übernahm das traditionelle Anglasen. 3 Doppelschläge und ein Einzelschlag an einer Schiffsglocke sollen an die traditionelle Zeitangabe auf Segelschiffen erinnern. In diesem Fall 19.30 Uhr. Günther spricht von einem erstklassigen Auftakt der Kieler Woche.
Erstklassigkeit ist in Kiel zu Hause, wie wir wissen, und auch bei der Kieler Woche natürlich. Und das Wetter ist einfach perfekt für so einen Auftakt. War ja heute am Tag, an dem Tag schon ein bisschen durchwachsen, leichter Wind. Und jetzt ist es wirklich ein perfektes Auftaktswetter. Und die Woche soll ja auch richtig gut sein. Also die Grundlage ist gelegt für eine wirklich total fröhliche Kieler Woche, die hoffentlich 2024 das auch prägen wird.
Bis Sonntag nächster Woche erwarten die Veranstalter etwa 3 Millionen Besucher auf der Kieler Woche.
Christian Nagel war das. Und vom Segelsport kommen wir jetzt zu noch mehr Sport und das bei mir im Studio mit Benedikt Kaninski.
Ja, und alle Augen richten sich natürlich heute Abend auf das Spiel Deutschland gegen die Schweiz in Frankfurt. Bundestrainer Julian Nagelsmann wird wahrscheinlich keine Änderungen in der Startelf vornehmen. Es geht um den Gruppensieg und aus deutscher Sicht natürlich auch darum, eine gute Ausgangslage für das Achtelfinale zu erreichen. Felix Mansel mit dem Ausblick aufs Spiel.
Keine Rechenspiele, keine Rücksicht auf mögliche Gelbsperren. Die DFB-Elf will gegen die Schweiz unbedingt gewinnen. Jonathan Tah, der bei einer weiteren Verwarnung ein Spiel aussetzen müsste, spricht Klartext.
Das wird nichts an meiner Zweikampfführung ändern und ich werde in jeden Zweikampf auch so reingehen, wie ich das immer mache.
Keiner wird geschont. Bundestrainer Julian Nagelsmann bleibt da ganz klar. Und Antonio Rüdiger erklärt, warum das wichtig ist.
Wir wollen einfach das Gute, was wir bisher gemacht haben, wollen wir einfach fortfahren. Und da geht es auch dann einfach darum, Selbstvertrauen zu tanken. Und das kann man am besten mit Siegen.
Und der Bundestrainer, der verweist auf die Vergangenheit.
Wir sind nicht von extremem Erfolg verwöhnt die letzten Jahre auf Turnierebene. Wir haben, glaube ich, jetzt auch keine Kapazität frei, zwingend Spiele verlieren zu wollen oder schlecht gestalten zu wollen, weil wir dann denken, vielleicht der andere Turnierbaum ist interessant, sonst geht es darum, 3 Spiele zu haben in der Gruppenphase und 3 Spiele zu gewinnen.
Und genau deshalb will Julian Nagelsmann nicht viel, wahrscheinlich sogar gar nichts an der Startformation ändern.
Von dem her, glaube ich, ist wichtiger, dass die Stammformation das nötige Vertrauen bekommt, jeder Spieler seine Rolle kennt und dementsprechend auch ausfüllen kann.
Einzig der schlechte Rasen in Frankfurt macht Julian Nagelsmann Sorgen. Ansonsten stehen die Zeichen auf Sieg, aber auch schon mit einem Unentschieden gegen die Schweiz wäre Deutschland Gruppensieger.
Und im Parallelspiel treffen heute Abend die Schotten auf Ungarn. Vor allem die schottischen Fans haben bei dieser Europameisterschaft ja in den Stadien schon für richtig gute Stimmung gesorgt. Trotzdem stehen beide Teams vor dem letzten Gruppenspiel unter Druck. Jens-Jörg Krieg.
Siegen oder fliegen? Im Duell des Gruppenletzten gegen den Vorletzten wären die noch punktlosen Ungarn selbst mit einem Remis definitiv ausgeschieden. Und auch für Schottland mit immerhin einem Zähler aus dem Unentschieden gegen die Schweiz würde nur ein Sieg realistische Chancen auf Platz 3 und damit das Achtelfinale eröffnen. Für die Bravehearts wäre es nach einem Dutzend Versuchen bei Welt- und Europameisterschaften zugleich eine Premiere, denn noch nie schafften die Schotten bei einem großen Turnier den Sprung in die K.O.-Runde. Trotz der schlechteren Ausgangsposition sind die Ungarn gegen die spielerisch limitierten Schotten favorisiert. Das Team um Kapitän Szoboszlai zeigte sich bei der Niederlage gegen Deutschland verbessert und ist mit bislang nur einem Turniertor deutlich unter seinen Möglichkeiten geblieben.
Zum Radsport. Bei den deutschen Meisterschaften in Bad Dürrheim gab es heute das Duell Alt gegen Jung. Am Ende setzte sich der erst 21 Jahre alte Marco Brenner beim Straßenrennen durch und erteilte damit auch den Routiniers im Feld eine Lektion. Holger Gerska mit den Infos.
Einer der Jüngsten war also der Beste. Der erst 21-jährige Marco Brenner ist der neue deutsche Meister. Der Augsburger, eines der ganz großen deutschen Radsporttalente, gewann, weil er früh in die Offensive ging, lange mit 5 Begleitern unterwegs war und als stärkster dieser Gruppe die entscheidende Attacke setzte. Der Profi aus der zweitklassigen Schweizer Tudor-Mannschaft versetzte damit dem Top-Team Bore Hansgrohe einen echten Kinnhaken im letzten Rennen unter diesem Label. In die Tour de France wird Deutschlands Radteam Nummer 1 schon im Red Bull-Outfit starten, aber ohne Meistertrikot. Florian Lipowitz, ein früherer deutscher Schülermeister im Biathlon, war Bester seines Teams auf Platz 2. Auch er ist erst 23. Kim Heiduk freute sich über Bronze. Die großen Stars des deutschen Radsports, Nils Polit, Maximilian Schachmann, John Degenkolb oder Simon Geschke, waren schon erstaunlich früh chancenlos.
Beim ATP-Turnier in Halle hat der Weltranglistenerste Jannik Sinner aus Italien seine starke Form unterstrichen. Gegen den Polen Hubert Hurkacz verlief das Match aber lange Zeit auf Augenhöhe. Stefan Kaußen berichtet.
Jannik Sinner hat seinen Status als bester Tennisspieler der Welt nun auch auf Rasen bestätigt. 7:6 und 7:6 in einem ganz tollen Finale vor 11.500 Zuschauern in Halle. Der Südtiroler Nummer 1 der Welt, damit auch einer der großen Favoriten für Wimbledon. Auch im Doppel gab es ein 7:6 und 7:6. Auch dort gewannen die Italiener Bolelli und Vavasori gegen das deutsche Davis Cup Duo Tim Pütz und Kevin Kravitz.
Auch die Tennisdamen bereiten sich aktuell auf den Rasenklassiker in Wimbledon vor. Bei den Ladies Open in Berlin triumphierte die Amerikanerin Jessica Pegula heute gegen Anna Kalinskaya aus Russland. Guido Ringel.
Erster Rasentitel für Jessica Pegula. Mit ihren 30 Jahren hat die Top-10-Spielerin schon so einiges erlebt und auch große Erfolge gefeiert. Aber der Turniergewinn in Berlin ist schon ein besonderer. Im Frühjahr eine Verletzung. Die Sandplatzsaison hat sie ausfallen lassen, um sich zu erholen, um sich auf Rasen vorzubereiten. Und das macht sich jetzt schon bezahlt. Nach mehr als 2,5 Stunden mit aufreibendem Tennis in Berlin stand die Amerikanerin als Siegerin fest. Obwohl ihre Gegnerin Anna Kalinskaya im dritten Satz schon 3 Matchbälle hatte. Aber Pegula kämpfte sich zurück und war etwas sicherer in der entscheidenden Phase. Kalinskaya, die Russin, verpasste so den ersten Titel ihrer Karriere. Jessica Pegula aber kann sich freuen über einen großen Titel und ließ sich vor vollen Rängen feiern, ist bestens vorbereitet für Wimbledon.
Abgekämpft saßen Max Verstappen und Lando Norris nach dem Rennen heute nebeneinander. Der Formel-1-Weltmeister von Red Bull konnte die nächste Attacke des McLaren-Hoffnungsträgers abwehren und raste zum Sieg-Hattrick in Barcelona. Volker Hirt.
Max Verstappen muss für seine Siege härter kämpfen als in den Jahren zuvor, aber nehmen lässt er sie sich nicht. Mit den Ausnahmen Australien, Miami und Monaco. In Barcelona war auch die Teamtaktik entscheidend. Harte, weiche Reifen, zu welchem Zeitpunkt? Red Bull machte alles richtig. Lando Norris im McLaren wurde Zweiter vor Lewis Hamilton. Der Brite fuhr in dieser Saison zum ersten Mal aufs Podium. Mercedes hat große Schritte nach vorne gemacht und beide Ferrari hinter sich gelassen. Nico Hülkenberg fuhr als 11. knapp an den Punkten vorbei.
Und soweit zum Sport an dieser Stelle.
Danke, Benedikt Kaninski. Und damit enden diese Informationen am Abend. Ich wünsche Ihnen, wenn Sie dabei sind, noch einen tollen Fußballabend. Im Studio war Detlef Karg. Ich sage Tschüss.